Ja, ich freue mich, hier zu sein, und zwar zunächst einmal ganz persönlich, weil wir vor etwa 10 Jahren Verhandlungen mit der Bielefelder Universität aufgenommen haben, hatten, um hier im Raum Ostwestfalen-Lippe mit einer kirchlichen Hochschule für Evangelikale zu beginnen. Und die Universität Bielefeld war die einzige Universität damals in Deutschland, die so etwas mitgemacht hätte. Das Projekt scheiterte an den Frommen, wie vieles andere an Frommen scheitert. Es hat nicht funktioniert. Es gab einen zweiten Versuch mit der Universität Bielefeld. Wieder hat die Universität Bielefeld zugestimmt. Man versuchte über die Landesregierung hier einen Lehrstuhl für mennonitische Geschichte, also eine Freikirche in dieser Gegend, zu gut bekannt. Wieder scheiterte die Einrichtung dieses Lehrstuhls an dem Widerstand der Frommen. Zweimal. Und irgendwo hat man dann innerlich die Universität Bielefeld beerdigt. Jetzt bin ich da und der Lehrsaal ist hier voll. Und ich habe den Eindruck, Gott will was machen hier mit euch, oder? Wie wäre es, wenn das jetzt ganz neu beginnt mit Bielefeld? Ja, also ich weiß nicht, wie fromm du bist oder vielleicht auch nicht, aber du bist doch ein Mensch, und Menschen, die sich freuen, die applaudieren. Wie wäre es, wenn wir Gott mal schön Danke sagen? Dankeschön. Danke. Ich habe einen ganz großen Traum. Ich habe den Traum, Menschen in dieser Welt zu treffen, die das, was Jesus in seinem Wort sagt, leben. Und zwar nicht auslegen, davon gibt es viele, die immer wieder sagen, ja, das steht da drin, das muss man so verstehen, das wäre exegetisch so und so auszulegen, und wenn man die richtige hermeneutische Brille auf der Nase sitzen hat, dann müsste man zu folgendem Ergebnis kommen. Davon haben wir viele. Also diese Menschen, die gibt es zu Genüge. Gebildete und weniger gebildete und eingebildete in Haufen. Ich hoffe, dass es Menschen gibt, die das, was da steht, verwirklichen. Dass man sagen kann, zwischen Worten und Taten gibt es keine Diskrepanz. Was er sagt, das lebt er. Die haben einen Traum. Einen großen Traum. Und Jesus, der hat Hammerdinge gesagt. Was der da gesagt hat, ist zum Teil dermaßen gewaltig, dass es in mein kleines Hirn nicht hineinpasst. Und da passt schon viel rein. Und das, was er sagt, passt kaum rein. Und doch hat er uns das zugesagt. Er hat zum Beispiel uns zugesagt, dass wir Menschen werden können, die das, was er getan hat, auch verwirklichen, und noch Größeres würden wir tun. Hat er gesagt? Hat er gelogen? Hat er geschwätzt? Nein, nur erleben wir es alle nicht. Warum? Ich habe einen Traum, Universitäten zu erleben, die vom Innen des universitären Lebens verwandelt werden und zu regelrechten Erweckungsfabriken werden. Ich bin Professor an einer größten Universität der Welt mit zurzeit 240.000 Studierenden. Wir haben vor ein paar Jahren so einen Aufbruch gehabt. Etwa 50.000 Studenten sind Tag für Tag auf unserem Hauptcampus in Pretoria in Südafrika. Und dann gab es diese Erweckung. Das hätte ich mal erleben sollen. Das hätte man erleben sollen. Da kommt ein Lama zur Uni, Lama-Student, man betet für ihn und der läuft ohne Krücke nach Hause. In der Bibliothek, überall, man hat überall Gebetszellen gesehen. Ein Prof kommt rein und sagt, Kopfschmerzen, und gleich springen 5 Studenten hoch und sagen, wir beten für dich jetzt. Ja, es war ein Wahnsinn. Vor etwa 10 Jahren war ich auf einer amerikanischen Universität eingeladen, um Hochschultage durchzuführen, ähnlich wie wir die jetzt planen. Eine Universität im Mittleren Westen. Und man hat mir gesagt, also vielleicht kommen 40, 50 Leute. Ich sollte mich jetzt nicht irgendwie auf Massen einstellen. Die Uni hatte nur 5.000 Studenten. Nur 5.000. Auch nicht viele. Im Vergleich mit Bielefeld. Wenige. So, die 5.000 Studenten. Nach dem 4. Abend hat die Universität dicht gemacht. Es gab keine Vorlesung mehr. Unsere Evangelisationsabende gingen bis zu 3, 4 Uhr nachts. Und am Morgen ging es los. Seelsorge. Die Studenten haben ihre Eltern angerufen. Die haben Beziehungen geklärt. Es war verrückt, was los. Und dann kam der Dekan auf mich zu und sagte, sie müssen vom Campus. Und haben die Studenten dann eine Wache gebildet, meine ersten Bodyguards, und haben gesagt, he is not going to go home. Der geht nirgendwo hin. Es gab einen Aufbruch. Ich habe einen Traum, dass Gott so etwas an unseren Universitäten macht. Ich habe einen Traum, dass das, was Gott verheißt, auch möglich wird. Ich bin ehrlich gesagt bis hier satt von sprücheklopfenden Frommen. Ich bin satt von all den theologischen Richtigkeiten, von all den Wahrheiten, die wir alle so zur Genüge gut kennen. Und dann streiten wir uns, ob nun der wahrer ist als dieser wahre. Und alles ist eine billige Ware aus einem Supermarkt der frommen Evangelikalen. Ich habe die Nase, ehrlich gesagt, gestrichen voll. Ich habe die Nase voll von all den Diskussionen, evangelikal, konservativ, Charismate, Asthmate und sonstige Arten. Und sie diskutieren miteinander, debattieren miteinander, sie schließen einander aus, sie bilden allerlei Kreise. Nur eines findet nicht statt, es findet das nicht statt, was Jesus einmal verheißen hat. Und mein Traum, der scheint hier und da in Verwirklichung zu gehen. Ich war zum Beispiel Mitte November in Indien, in Hyderabad. Diwali-Fest ist das Neujahrsfest im Hinduismus. Ganz Indien feiert Diwali. Was die alles verpulvern da in die Luft, was die alles für Licht schaffen, die Inder, da sind wir kleine Kinder dagegen, was wir am Silvester da ein bisschen in die Luft schießen, das ist alles lächerlich. 3 Tage lang haben die Hindus ihrer Diwali, der Göttin des Lichts, hier Ehre gegeben. Christen gingen weg. Aus Hyderabad, 6 Millionen Einwohner, gingen die Christen raus und 400.000 Christen trafen sich auf einem Berg und haben Gott angebetet. 50, 60 Kilometer weiter hast du den Gesang gehört. Es war ein Wahnsinn. Es war ein Wahnsinn. Ich habe einen Traum, dass etwas Ähnliches, wenigstens im Kleinformat, ich brauche keine 400.000, wie wäre es mit 4? Im Bibelfeld. Ja, dass wir Christen zusammenkommen, dass Gott eine Ehre zuteil wird, die er verdient. Wir Evangelikalen haben doch immer wieder auf unseren Lippen diese frommen Worte, dass Gott sich in meinem Leben verwirklicht. Ich studiere, sagte mir eine Bioelektronics, damit ich Gott verherrliche. Da habe ich gesagt, wie denn? Wie denn? Und ich sage, werde Zahntechniker, Gott zur Ehre. Mein lieber Mann, wie viele fluchende Leute werden aus deinem Zahnlabor gehen? Wie willst du das? Wie soll Gott verherrlicht werden, wenn wir das nicht können? Wir können, wir kriegen es nicht hin, Theorie und Praxis in einem Praxiszyklus, Lebenszyklus zusammenzubringen. Und das ist die große Frage des heutigen Abends. Bei unseren Hochschultagen, wo ihr SMDler mitmachen wollt, und da wäre es mein Traum in Erfüllung gegangen. Wenn hier Leute, die nichts von Christus gewusst haben, nicht mehr sagen, guck mal, da kommen diese Frommen angelatscht. Sondern sie sagen, guck mal die Leute an. Was haben die? Was strahlen die aus? Was ist mit denen los? Was für eine Aura tragen die? Ich gleich Angst habe, jetzt Aura, ja. Vergiss es, egal was sie sagen, Hauptsache du strahlst. Die verstehen ja sowieso nicht, warum du strahlst. Dass Christus um dich herum eine Welt schafft, die anzieht, dass du zu Magneten wirst für die Menschen in dieser Welt, dass wir ein Land von lauter psychotisch Kranken. Was sind wir denn für ein Land? Wenn man in diesem Land Daisy kennt, das kleine Hündele, mehr kennt als den Bundespräsidenten. Klar, ein krankes Volk. Wir brauchen christliche Psychologen. Und zwar en masse, in einem Land, wo kaputt nach kaputt sich einander reiht, braucht man Reparaturwerkstätten. Und Gott hat solche in uns, in seiner Gemeinde gewollt. Hier in Bielefeld eine Elite für Jesus zu sein, wie wird man die? Das ist die Frage. Und Freunde, glaubt mir, es gibt eine Antwort auf unser Problem. Es gibt eine theologische Antwort. Für mich gab es diese Antwort, als ich eines Tages gesagt habe, ich diskutiere nicht mehr Theologie. Ich diskutiere mit mir nicht mehr. Ich werde aufgeben zu predigen, wenn ich nur noch Worte dreschen muss. Wenn es bei mir nicht funktioniert, rede ich darüber nicht. Ich halte meinen Mund. Schluss. Ich will das, worüber ich rede, auch leben. Und wenn ich nicht leben kann, dann höre ich damit auf. Interessant. Sobald ich anfing, das zu leben, was ich glaubte, gab es Ärger mit den Frommen. Solange ich sprach, nur redete, nur predigte, über das, was ich heute reden werde, habe ich viele Vorträge gehalten, seit vielen Jahren, keiner regte sich auf. Jetzt, wo wir das leben,
Jetzt sagen Sie, stopp mal, was ist das? Charismatiker, Pneumatiker, Asthmatiker, Evangelikatiker, was ist das? Was ist das? Da sind Worte auf einmal mit Inhalt gefüllt. Warum? Für mich kam die große Entdeckung aus dem Bibelstudium. Ich bin Theologe, Vollblut-Theologe, arbeite in einer Staatsuniversität wie diese hier, in einem Team von sehr liberalen Leuten. Wenn man als Evangelikaler in so einem Team sich bewähren will, dann muss man sich entsprechend auskennen, anders wird man bitter scheitern. Gar keine Frage. Also wir Evangelikalen müssen immer fünfmal besser sein als alle anderen. Ja, wir müssen es, wir sind es nicht immer, aber wir müssen es. Und deshalb bin ich in die Bibel gegangen. Ich habe etwas analysiert, was für uns allen fast eine Selbstverständlichkeit ist. Als evangelikaler Christ, als SMD-Student, glaube ich doch ganz fest daran, dass auf das Wort Gottes das der allerwichtigste Nachdruck gelegt werden muss. Wir sind Menschen des Wortes. Viele haben eine Bibel mit, die anderen sind schon abgedriftet. Wahrscheinlich kommt die vom christlichen Zentrum. Ich weiß nicht, woher ihr kommt. Ja, ohne Bibel, da kann man auch ohne Bibel hingehen. Also, ja, da ist man halt ohne Bibel. Aber manche sitzen hier mit Bibeln. Das heißt, wir sind Christen des Wortes. Wir haben das Wort Gottes mitgebracht. Es steht ja geschrieben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott selbst war das Wort. Und dieses Wort, das wohnte unter uns. Und wir haben es alle gesehen. Und dann sahen wir seine Herrlichkeit. Auf das Wort Gottes kommt es an. Und sobald man anfängt, über Gottes Gegenwart in unserem Leben zu reden, über das Wirken des Geistes Gottes zu reden, dann kommt sofort das Totschlägerargument. Aber das Wort! Das Interessante ist, wie die Bibel mit dem Wort umgeht. Der Glaube, wurde hier zitiert, kommt aus der Predigt. Nehmen wir ein falsches Zitat. Steht so bei Luther, aber steht so nicht im Griechischen. Der Glaube kommt nicht aus der Predigt, der Glaube kommt aus dem Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, und zwar des Wortes. Aber die Frage ist, welchem Wort? Und jetzt kommt das Begeisternde, wenn man anfängt, griechischen Originaltext zu studieren, man stellt fest, es ist nicht so einfach, wie viele Leute das sagen. Es gibt nicht nur das geschriebene Wort und Schluss damit. Am Anfang war das Wort, dieses Wort heißt Logos. Steht für ein Gedankenkonzept. Es steht für ein Offenbarungsinhalt. Gott kommt mit seinem Wort, mit seinem Offenbarungsinhalt zu uns. Und das, liebe Leute, das glaube ich heute auch als Theologieprofessor immer noch zutiefst. Dieses Wort, was uns überliefert ist, wie wir es hier in der Hand haben, natürlich nicht in der Luther 84 Übersetzung, aber wie es im Original wäre, dieses Wort ist am Ende das, was Gott uns als Offenbarung überliefert hat. Und das genügt für alles. Aber wie wird das zum Leben? Das Wort selbst sagt, dieses Wort selbst sagt, dass der Buchstabe killt, bringt um. Nicht? Ich kenne einen hier ganz in der Nähe, der hat Besessene befreit. Er sah hinter jedem Busch einen Teufel und dann hat er eine Methode entwickelt. Er hat mit dem geredet, mit diesem Besessenen, und wenn er so weit war, sagt er, jetzt werden wir den Teufel verjagen. Dann nahm er eine dicke Bibel, die war dicker als diese, und haute dem über die Birne, ja, und schrie dann, im Namen des Herrn mit dem Wort Gottes raus! Meist verließen die Geister den Armen. Ist ja auch verständlich. Also wenn du mit so einer Bibel eine über die Birne gebraten kriegst, dann verlässt dich der Geist des Lebens. Aber auf die Geister gingen. Der Buchstabe tötet, das heißt das Konzept allein, diese Graphologie, die da zu finden ist, die Buchstaben, die schaffen noch kein Leben. Das ist wichtig zu begreifen. Und als ich das begriffen habe, ich habe gesagt, ja, es steht auch geschrieben, predige das Wort. Richtig. Das Wort habe ich studiert. Das Wort habe ich versucht zu begreifen. Und bin heute noch der Meinung, es gibt nichts Wichtigeres für uns Christen zu tun, als dass wir in aller Tiefe dieses Wort studieren. Es gibt nichts Wichtigeres. Es gibt doch kein anderes Fundament. Es gibt nur das. Nur Leben schafft's nicht allein. Und das sagt die Bibel. Es gibt wunderbare Worte aus der Schrift, die wir alle kennen. Jesus zum Beispiel, er wird vom Teufel versucht. Matthäus 4, Vers 4, ihr kennt alle die Stelle. Matthäus 4, ja, Jesus ist in der Wüste, er versucht. Und dann sagt der Teufel, er soll aus den Steinen Brötchen machen. Nicht? Kennt ihr die Stelle? Ja. Und dann sagt Jesus zu ihm was?
Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das da aus dem Munde Gottes kommt. Richtig? Das hat man ganz klar gesagt in der evangelikalen Theologie. Dieses Wort, das ist einfach Logos. Nur steht so im Griechischen nicht. Steht so nicht. Da steht ein ganz anderes Wort. Da steht das Wort Rhema. Und das Wort Rhema ist ein ganz anderer Begriff. Dieser Begriff meint nicht das irgendwo festgelegte gedankliche Konzept der Offenbarung, wie beim Logos, sondern es meint das jetzt, im Jetzt ausgesprochene Wort. Im Jetzt und im Moment ausgesprochene Wort. Das Wort Gottes, das zu mir kommt, dass Gott zu mir jetzt spricht. Die Sprache ist Gegenwartssprache, bitte für alle Linguisten. Ich habe gehört, es gibt hier viele klinische Linguisten. Also, ihr könnt es klinisch mal untersuchen und ihr werdet feststellen, dass das, was ich euch jetzt sage, stimmt. Das Wort, was da gemeint ist, das Wort, das uns sättigt, ist also nicht bloß ein theologisches Konstrukt, das in den Buchstaben der Schrift wiederzufinden ist. Sondern was in uns Leben schafft, ist das Reden Gottes zu uns. Dass Gott zu uns unmittelbar spricht. Ich habe seit Jahren mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich die Leute nicht frage, wie oft sie zu Gott beten. Ich frage einfach mal, wie oft redet Gott zu dir? Also wenn der gar nicht zu dir redet, dann sorry, dann ist da keine persönliche Gemeinschaft da. So ganz einfaches, verständliches Ding, oder? Wenn du es nicht verstehst, dann melde dich doch bei den 30 Logopäden hier an der Uni mal an. Also Kommunikation funktioniert nicht anders. Da redet einer und ich höre und da rede ich und da hört er auch und so kommunizieren wir miteinander und dann haben wir Gemeinschaft. Das ist doch ganz einfach und verständlich, oder? Nicht bei den Christen. Da heißt es sehr oft, ich rede und er schweigt. Warum schweigt er? Ja, er ist ja auch ziemlich weit weg. Du, das mit dem ziemlich weit weg, das ist islamisch. Das ist muslimisch. Das ist Islam, das ist Koran, mit ziemlich weit weg. Das hat nichts zu tun mit der Bibel. Denn in der Bibel begegnet uns dieser Gott nicht. In der Bibel ist Gott einer, der uns, wo Jesus von der Erde ging, den Geist Gottes sandte. Und dieser Geist, dem hat er einen Platz zugewiesen. Und der Platz ist wo? In meinem Körper. Also näher, bitte, geht's nicht. Am Körper? Schon ziemlich nah, wir nennen das intim. Wenn es ganz nah am Körper ist, Lippe zu Lippe, oder? Das ist intim. Aber im Körper, was ist das denn? Das ist schon fast maritim. Das ist ganz, ganz tief. Das ist, er ist in mir, der ist in mir. Der nimmt Platz in mir, tiefer geht's nicht. Und dann sagt mir jemand, ich habe Gemeinschaft mit Gott und der ist in mir, aber ich spüre es nicht. Ich bin da sehr drastisch. Ich sage, steck die zwei Finger in den Mund und mal gucken, ob du merkst, ob da was in dich hinein will. Wenn du die Finger spürst, wie denn Gott nicht? Es ist doch unlogisch. Für Studenten, wie ihr das hier seid, muss das doch ziemlich verständlich sein. Wenn Gott in persona in meinen Körper zieht, dann muss das in mir eine Revolution schaffen, oder nicht? Wenn es aber nicht tut, dann gibt es nur eine Lösung. Dann lebt in mir eine Idee, aber doch nicht eine Person. Und zwischen Idee und Person sind Welten. Zwischen Idee und Person sind Welten. Nun, bei der Bekehrung verstehen wir das alle. Ich war neulich in Heilbronn bei einer Evangelisation, jetzt etwa 10 Tage zurück ist das gewesen, und dann hat sich jemand fürchterlich aufgeregt über meinen Stil, wie ich predige und was ich da sage, und dann sagte er, ja, aber das mit dem Wort Gottes, wie Sie das auslegen, ja, dass Gott direkt reden kann, das würde er nicht akzeptieren, es gibt die Bibel und die Bibel sei genug, ja, unser uralter Glaube ist gut genug für mich, und da steht in der Bibel und die Bibel und die Bibel. Da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie hast du dich bekehrt? Er sagte, ja, ich habe mich in einer Versammlung. Gut, ist gut. Versammlung, verstehe. Ja, und wie hast du dich da bekehrt? Ja, durch die Predigt? Nein, sagt er. Durch was? Mal ganz ehrlich gesagt, durch ein Lied. Das Lied hat ihn angesprochen. Sag ich, ja, toll, da bist du gar kein Gläubiger. Sorry, das Wort Gottes hat dich nicht angesprochen. Gute Nacht, Marie. Also geh nach Hause, bekehr dich nochmal. Er sagte, warum? Ich habe mich doch bekehrt. Ich habe Jesus lieb gewonnen, er hat mein Leben geändert. Ja, aber sagt, durch ein Lied? Der kann doch nicht durch ein Lied reden, oder? Der redet ja nur durch das geschriebene Wort, oder nicht? Aber das, was er erlebt hat, war echt. Denn Gott redet durch ein Lied. Kennen wir doch alle, oder? Wer das nicht kennt, der ist doch nicht evangelikal. Gott redet durch ein Lied. Und das Wort, was hier eben von der Schwester so wunderschön zitiert wurde, aus Römer 10, Vers 17, heißt, der Glaube kommt aus vom Hören, durch das Hören des Wortes Gottes. Hier steht bitteschön wieder nicht Logos, sondern hier steht Rhema. Der Glaube kommt nicht dadurch, dass ich jetzt ein Buch zur Theologie durchgelesen habe. Der Glaube kommt auch nicht durch das detaillierte Studieren der Bibel allein. Ich habe viele Professoren in meinem Studium gehabt und ich habe 16 Jahre Theologie studiert. Die hatten vom Glauben, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber sie konnten Griechisch, das griechische Neue Testament, von oben bis unten auswendig dahersagen. Warum hat dieses auswendig Dahersagen des Neuen Testaments bei denen kein Glauben gewirkt? Sie haben es doch gelesen, sie haben studiert, sie haben ihr Leben dafür gegeben. Sie haben allein, ein Bekannter von mir, einer meiner Professoren, hat über die Präposition Syn, ja, das griechische Syn, hat eine Doktorarbeit mit ganzen 800 Seiten geschrieben. 800 Seiten zu einer kleinen Präposition Syn. Ja, der hat sich mit dem Ding beschäftigt. Bis in die Tiefen hinein. Und der hatte vom Glauben und vom Erleben der Gegenwart Gottes überhaupt keine Ahnung. Der Glaube kommt nicht aus dem geschriebenen Wort, sondern der Glaube kommt aus dem Rhema. Es kommt aus dem Wort Gottes, wenn Gott zu mir redet. Und glaub mir, wenn Gott zu uns redet, dann ist alles gewesen. Du kannst nicht langweilig da sitzen. Du kannst das überhaupt nicht. Wenn Gott zu dir redet, dann weißt du jetzt was. Da kann man nicht einfach Nein sagen. Ich habe es oft versucht. Aber es hat überhaupt nichts gebracht. Gott hat zu mir gesprochen, hat eine tiefe Unruhe über mich geschickt. Und es war wunderbar zu erleben, dass das, was er dann zusagte, meinem Herzen zusagte, er auch machte. Ich werde euch Beispiele bringen. Ein anderer Text, den wir alle sehr gut kennen. Wir zitieren ihn sehr oft, da heißt es im Epheserbrief Kapitel 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern unser Kampf ist gegen die Mächte der Finsternis und so weiter und so fort. Und dann wird erzählt, was wir alles machen sollen. Wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und es gibt eine einzige, das kostet 50 Euro, mein Freund. Alle, bei denen jetzt das Handy klingelt, bitte ausmachen, der kurdische Bruder muss schon bezahlen. Nochmal zurück zu unserem Thema. Ja, sehr gut, nehmt das Handy raus. Zurück zu unserem Thema. Ja, was wir hier beobachten, da steht geschrieben, also unsere einzige Verteidigungswaffe, die Angriffsqualitäten hat, ist das Schwert. Allen voran nimmt das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Ja, alle sagen, das ist Logos. Ist es aber nicht. Es ist Rhema. Und ich kenne das aus der Arbeit mit Drogenabhängigen, aus der Arbeit mit Besessenen und aus dem Befreiungsdienst, wo Leute okkult belastet sind, nicht anders. Ich brauche ein Wort vom Herrn. Ich sitze jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen in einem seelsorgerlichen Gespräch. Kommt eine Frau seit über 30 Jahren in der Gemeinde Jesu, seit über 30 Jahren dabei, seit über 20 Jahren ein Problemfall in der Gemeinde. Und jetzt hatten wir ein seelsorgerliches Wochenende und zwei Seelsorger brachten sie dann zu mir und sagten, wir müssen ihr helfen. Und sie hat ihre Probleme ausgebreitet. Ich gucke sie an und ich sage, Herr, ich brauche jetzt dein Wort. Ich brauche ein Wort von dir. Was die mir erzählt, das hat sie den allen anderen schon erzählt, oder? Was kann ich ihr helfen, wenn ich genau das Gleiche weiß, was alle anderen Seelsorger auch schon wissen? Die haben mir alle nicht helfen können. Psychologen, Psychiater, die war in der Klinik, in der christlichen Klinik, die war hier und da. Und ich soll ihr jetzt helfen. Ich kann ihr nicht helfen. Wer bin ich? Jetzt werde ich ein noch klügeres Konstrukt, gedankliches Konstrukt, noch tiefer in die Psyche des Menschen hineinwühlen. Das kann ich ja sicher machen. Aber was hilft es mir am Ende? Was hilft es ihr vor allem? Ich sage, Herr, ich will wissen, was mit der Frau los ist. Und der Herr zeigt es mir. Ich kriege also
höre seine Stimme und der Herr spricht in unseren Gedanken. Ich höre seine Stimme und ich weiß, was mit der Frau los ist. Natürlich habe ich längst schon gelernt, dass ich da nicht die Hand hebe und sage, so spricht der Herr, liebes Amelischen, du belügst mich hier, ich sage dir mal, was dein Problem ist. Das sollte man niemals machen. Das machen natürlich die Hardline-Charismatiker, aber dafür haben sie auch sehr viel Asthma gekriegt. Ja? Also das ist ein großer Blödsinn, wenn man das so macht. Das ist eine absolute Dummheit. Ja? Gleich, wenn man ein Teilchen der Information hat, dann springt schon einer hoch und sagt, ich hab's. Das macht man im Kindergarten, aber doch nicht in einer Gemeinde. Wenn der Herr mir die Information gibt, jetzt will ich wissen, was ist das? Ist das vom Herrn? Also führe ich das Gespräch und ich führe das Gespräch ganz normal, wie ich sonst auch ein Beratungsgespräch, seelsorgerliches Gespräch führen kann. Nur ich stelle jetzt andere Fragen. Und irgendwann mal bin ich bei der alles entscheidenden Frage. Ich stelle die Frage, weil da tut es jetzt weh. Das Fenster öffne ich jetzt. Und ich habe nur den halben Satz gesagt und sie brachen Tränen zusammen. Weil es so peinlich war, habe ich den beiden Seelsorgerinnen den Rest überlassen und ging weg. Und die zwei haben mich anschließend gefragt, sag mal, Johannes, wie kamst du auf diese Fragen? Die waren absolut quer. So fragt kein Mensch. Ja, sage ich, kein Mensch, aber ein Christ. Ja, es steht geschrieben, das einzige Schwert, mit dem wir den Feind abwehren, mit dem wir den Feind auch besiegen können, ist also das unmittelbare Reden Gottes. Es ist Rema. Ich kann dann die Bibel nehmen und wie der eine Typ hier aus Bünde, dann dem über die Birne hauen. Das kann ich gerne machen. Nur, da geht überhaupt kein Geist raus. Da habe ich das Wort gegeben. Die anderen sagen, wir machen das ganz anders. Wir setzen den hin und dann lesen wir ihm Bibelworte vor. Das nennen wir anderswo einfach Gehirnwäsche, oder? Aber eine Befreiung ist das auch nicht. Wenn ich befreien will, dann brauche ich doch vom Herrn das entscheidende Wort. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel zum Herzen. Und das, liebe Leute, brauche ich ja nicht nur in diesen beiden Fällen. Ich will euch mal eine ganz wesentliche Darstellung aus dem Neuen Testament geben. Hier in der Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2 finden wir zwei bis ins Detail Paralleltexte. So wird es ja meist selten gelesen. Aber wenn ihr die mal liest, im Kapitel 1 ist Petrus, der aufsteht, das Wort ergreift und redet. Zwei Psalmworte zitiert, anschließend wird Matthias zum Zusatzapostel gewählt. Kennt ihr die Geschichte, nicht? Im Kapitel 2 ist das Pfingstereignis da, Petrus steht auf, hält eine Rede, zitiert zwei Psalmworte, ziemlich parallel dazu. Und beim Kapitel 1 endet alles mit einem Komiteetreffen. Das Komitee hat eine Entscheidung getroffen. Und beim Kapitel 2 bekehren sich 3000 Menschen. Der Unterschied ist ganz einfach, hier findet Komiteesitzung statt, eine evangelikale Komiteesitzung und im Kapitel 2 bekehren sich 3000 Menschen. Kapitel 1 ist ein Ereignis, das in die Lehre, in ein Dogmatismus läuft, im Kapitel 2 ist der große Aufbruch da. Was ist der Unterschied? Wenn ihr das mal genau durchliest, dann werdet ihr merken, im Kapitel 1 ist Petrus ein typischer Graphologe, da wird sogar das Wort gebraucht. Als er das Wort ergreift und als er dann die Bibel zitiert, dann sagt er, sage nicht die Schriften. Es ist ein Schriftgelehrter. Als Schriftgelehrter hat er zwei Psalmworte gebracht, die zusammengebracht. Die sind sehr schwierig zu sagen, der liebe Petrus. Aber was er dann macht, ist absolut konträr zu dem, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, als er geht, sagt er, ihr werdet jetzt alle hier sitzen müssen, warten. Und dann, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt, dann werdet ihr Zeugen sein. Was macht Petrus? Petrus versammelt seine Mannschaft und sagt zu ihnen, wir sind ja die Zeugen. Gegenwart. Wir sind schon die Zeugen. Der Heilige Geist ist noch nicht da. Aber ist es schon. Wir sind die Zeugen und wir sind nur 11 geblieben, also müssen wir jetzt den 12. haben. Wir müssen die Mannschaft komplettieren. Einer, der alles auch gesehen hat, genauso wie wir ein Zeuge ist. Hat Jesus nicht gesagt, ihr werdet erst Zeugen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt? Aber der Theologe, der jetzt
Dinge zusammen kombiniert. Der Petrus, der alle zusammen kombiniert, der weiß es jetzt besser. Er hat seine gute Theologie, zwei Bibelworte zusammengebracht, eine Sitzung abgehalten, beschlossen haben sie einmütig und entschieden ist es. So, nun nichts passiert. Leblos, wie leblos es war. Im Kapitel 2 wird ein ganz anderes Wort gebraucht. Da ergreift Petrus das Wort nicht. Da wird das Wort Rema gebraucht. Petrus bekommt eine Rema. Nebenbei das Wort, was für die Zungenrede gebraucht wird, was die Zungen, die fallen auf die Leute und die reden alle in den fremden Sprachen, sodass die vielen Völker sie verstehen. Und das Wort, das gebraucht wird, um die Predigt des Petrus einzuleiten, ist das genau das gleiche. Genau das gleiche Wort. Petrus bekommt ein unmittelbares Reden Gottes. Und jetzt ist es Gott, der wieder zwei Psalmworte miteinander kombiniert. In erstaunlicher Klarheit. In erstaunlicher Tiefe. Und dann redet Petrus und 3000 Leute kommen zum Glauben. Der Unterschied besteht darin, im Kapitel 1 redet Petrus. Im Kapitel 2 redet Petrus, weil Gott zu ihm geredet hat. Und zwar unmittelbar. Das ist der Unterschied. Und ich sage euch, der Unterschied wird gewaltig groß sein, wenn wir diesen Unterschied für uns begreifen. Für unsere Evangelisation, für unsere Lebensgestaltung, für unsere Partnerwahl, für den Kampf gegen die Mächte der Finsternis, für alles, was wir machen. Wenn wir begreifen, dass Gott zu uns unmittelbar reden will, er tut es niemals im Widerspruch zu seinem Wort. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Logos und Rema. Aber Logos ist nicht begreifbar ohne Rema. Wenn Gott das Wort nicht auslegt durch seinen Heiligen Geist, wenn uns der Geist Gottes nicht in alle Wahrheit führt, werden wir das hier nicht begreifen. Wir werden Theologie haben, wir werden Dogmatik formulieren, wir werden Bücher vielleicht schreiben, wir werden wunderschöne Konstrukte schaffen, wir werden Regeln aufstellen, wir werden einen Exklusivclub schaffen, wir werden alles Mögliche tun, nur eines werden wir nicht. Wir werden nicht leben, weil Gott nicht redet. Bei keinem anderen habe ich das so wunderbar erlebt, wie bei einem Freund, der hier in der Gegend Asylant war. Ist leider schon tot. Mike hieß er. Er kam von den Ogoni-Leuten. Ein Schwarzer. Asylant. Geflohen, weil Shell damals das Ogoni-Gebiet ausbeutete. Sein Vater einer der Führer war. Und der Vater wurde umgebracht. Und Mike musste fliehen. Er kam aus Nigeria hierher und landete bei uns hier im Ostwestfälischen. Und eines Tages stand er bei mir vor meiner Zimmertür und sagte, ich lebte damals in Leopoldshöhe, und sagte zu mir, bist du der Pastor? Ja, sei ich einer der Pastoren. Sag mir mal eins, du als Pastor, kannst du mir jeden Tag, wenn ich brauche, Neue Testamente geben? Und Bibel? Sag ich, wozu? Zum Verteilen. Er sagt, ja, ich kann. Dann bleibe ich bei dir in der Gemeinde. Er blieb, der Mike. Und jeden Tag wiederholte sich die gleiche Liturgie. Der Mike kam und hat gesagt, ich brauche zwei Bibeln. Manchmal fünf. Dann sieben. Dann acht. Manchmal 14. Es war erstaunlich. Und ich habe ihm eines Tages gesagt, du weißt du, Mike, ich gebe dir einfach eine ganze Kiste, okay? Nee, sagte er. Ich will nur das, was ich will. Das war für mich komisch. Also wir Deutschen sind ja so nicht, oder? Also wenn ich schon eine Kiste kriege, dann nehme ich sie auch mit, oder nicht? Aber der Mike mit seiner komischen Haltung, dann habe ich angefangen, den Mike zu beobachten. Fragte ihn, warum willst du nur fünf? Und hat er mir gesagt, weil Gott sagte fünf. Heute gibt es nur fünf zu verteilen. Mike war bei uns in der Gemeinde ein Jahr, in diesem Jahr kamen eine ganze Reihe Leute zur Gemeinde. Ich will euch ein paar Beispiele davon erzählen. Mitten im Winter hier in Bielefeld in der Fußgängerzone stellt der Mike sich mit seinen an dem Tag bekommenen fünf Bibeln hin. Steht mit diesen Bibeln und wartet. Der tut gar nichts. Eine Stunde, kalt, im Winter, der Kerl hatte sein Mantel, mein Mantel, den von meiner Frau, was war, er hat zig Sachen angezogen, er stand da und der bibberte so, stand, und ich beobachtete den Kerl, ja, ich gab ihm Geld, um hier hinzukommen, von Leopoldshöhe, da wohnte er, mit dem Zug aber hierher, und er stand da und wartete, und wartete, und wartete, und wartete. Auf einmal, wie so ein Gestochener, hebt der Mann sich vom Platz, läuft in die Sparkasse rein und jetzt beginnt die Geschichte.
ist in der Sparkasse und der Sparkassenchef sieht ihn da, sieht einen Schwarzer, angezogen wie so eine Mumie, und sagt, raus hier, es ist hier nicht ein Platz zum Aufwärmen. Und in dem Moment sagt er, Mike, hören Sie mal, ich muss Sie jetzt sprechen. Er sagt, ja, warum? Ich muss Ihnen eine Bibel geben, hier, die Bibel, nehmen Sie die Bibel. Er sagt, auch wieder so ein Beklopfer, wie meine Frau, die ist krank seit Jahren, alle beten für sie, sie wird nie gesund, jetzt kommen Sie mir noch mit der Bibel, vor allen Leuten. Und der Mann sagt, darf ich für Ihre Frau jetzt beten? Und der Mann sagt, ja. Sie gehen ins Zimmer und Mike betet. Am nächsten Tag sucht mich ein vollkommen aufgewühlter Sparkassendirektor auf. Weil er ihm sagte, hier bei Pastor Johannes Reimer sollte der anrufen. Vollkommen aufgewühlt. Wo ist dieser Schwarze? Was ist passiert? Hier war gestern ein Schwarzer, der hat mir eine Bibel angedreht und dann hat er in meinem Büro gebetet und meine Frau ist gesund geworden. Wo ist der Schwarze? Mike durfte als Schwarzer Asylant unsere Bielefelder Raum hier nicht verlassen. Die Asylanten wissen, was ich jetzt hier sage. Nie verlassen. Eines Tages steht er so mit seinen paar Bibeln, die er von mir gekriegt hat, und sagt, Herr, wo geht's jetzt hin? So, bitte zeig mir, ich bin ja bereit. Und der Herr sagt, geh zum Bahnhof. Geh zum Bahnhof, besteigt den Zug. Wohin? Der Zug sollte jetzt in Richtung Hamm abgehen. Also in Richtung Hamm. Er fährt über die Grenzen seines Gebiets. Soll dann in Oelde aussteigen, steigt in Oelde aus. Ist in Oelde ausgestiegen und sieht ein paar türkisch aussehende junge Männer da sitzen, geht auf die zu. Dachte, ich sollte ihm eine Bibel geben, aber er sollte offensichtlich nicht. Und in dem Moment kommt die Polizei und verhaftet sie alle. Auch natürlich Mike. Mike sagt, ja, was soll das Ganze? Aber wenn du das willst, dann werde ich halt verhaftet. Das willst du. Aber die Bibel kriegt nur derjenige, wo du sagst, der soll sie kriegen. So, die nehmen seine Personalien auf, rufen mich an. Ja, weil er meine Telefonnummer gab. Ich sage, jawohl, ist ein Asylant, der ist etwas anders als wir alle. Aber lassen Sie, der ist harmlos, der fährt nur Bibeln. Da haben sie kontrolliert, tatsächlich, der hatte da ein paar Bibeln noch drin. Und der Polizist sagte, okay, dann ist alles klar. Jetzt geht Mike aus der Polizeistation und auch der Polizist. Gehen beide raus. Und in dem Moment spricht der Herr und sagt, das ist der Mann. Und Mike geht auf ihn zu und sagt, hören Sie mal, wo fahren Sie jetzt hin? Der sagt, ja, wo fahre ich hin? Was hast du damit zu tun? Ich soll Ihnen ein neues Testament geben. Vielleicht nehmen Sie mich bis zum Bahnhof mit. Die fuhren nicht nur bis zum Bahnhof. Der Polizist brachte ihn nach Hause. Aber auf dem Weg von Oelde bis nach Hause hat der Polizist ihm erzählt, dass seine Freundin kaputt war. Dass die Freundschaft kaputt war, dass die Freundin von ihm weggelaufen ist, dass er ganz kaputt ist. Und der Mike hat gesagt, was in der Bibel steht, viel von Freundschaft. Das mal lesen. Und wie heilend das ist. Schlussendlich sind die bei der Freundin vorbeigefahren. Und Mike ging rein und die Freundin sagte, was willst du hier? Und brüllte ihn an. Mike sagte, hör mal, brüll doch ihn so viel wie du willst an, aber ich bin Asylant. Ich würde gerne was trinken wollen. Die ließ sie rein, hat was zum Trinken gemacht, einen Tee gemacht, schlussendlich haben die zwei sich versöhnt und der Mike kam ganz glücklich nach Hause mit dem Polizisten. Der Polizist sagte zu mir, sagen Sie mal, woher haben Sie das Exemplar rausgekriegt? Könnte ich jetzt weitermachen. Eines Tages, die Geschichte erzähle ich Ihnen noch, eines Tages kommt der Mike zu uns und sagt, ich muss zurück nach Nigeria. Wir wussten, dass er dann nicht am Leben bleiben wird. 2 Jahre hat Mike noch gelebt. Er ging zurück nach Nigeria und hat im Flughafengebiet von Lagos eine Gemeinde begonnen, die mittlerweile mehr als 5000 Mitglieder hat. Vor ein paar Jahren ist Mike umgebracht worden. Der ist jetzt beim Herrn. Aber eines sage ich euch, Mikes Leben ist voller Rema. Der hat die Bibel geliebt wie kein anderer. Ich kenne den Evangelikalen in meiner Umgebung nicht, der so die Bibel liebt. Ich kenne viele, die viel mehr über die Bibel reden. Aber dass sie so lieben würden, so danach leben würden, kenne ich nicht. Eines stellt fest, dieser Mike, der wusste etwas, dass der Heilige Geist redet. Redet, unmittelbar. Und wenn der redet, dann redet er ganz klar. Der redet so klar, wenn man das dann macht, dann findet Erstaunliches statt. Wir haben vor jetzt 5 Jahren eine neue Gemeinde gegründet, da bei uns in der Kölner Gegend. Und da hat der Herr zu uns geredet. Wir sollten wir sollten ihm einfach glauben, dass wir ein Gelände, ein Schwimmbadgelände, 6000 Quadratmeter mit einem großen Schwimmbad drauf und so weiter, dass wir das einfach geschenkt bekommen. Als ich zum Bürgermeister ging, hat er mir einen Vogel gezeigt. Ja, hat gesagt, Sie sind zwar ein Professor, aber trotzdem mit einem Vogel. Wir haben das Gelände bekommen. Und viel mehr. Und da ist heute eine große Gemeinde. Hunderte von Leuten in drei Sprachen. Die vierte kommt gerade dazu. Wir erleben es tagtäglich. Wenn Gott redet zu dir unmittelbar und du dafür einen Sensor entwickelt hast, deine Ohren aufgemacht hast und hörst, dann wird Glaube, schau mal, Glaube, wo Berge versetzt werden. Ein Glaube, der generell Berge versetzt, den gibt's nicht. Dann könntest du ja auch versuchen, dann Himalaya mal einen Berg zu versetzen. Die, die Nepalesen, die wären dir dankbar. Ja, ein paar Berge. Aber das ist kein Glaube. Glaube, der einfach eben einen Hügel versetzt. Also dafür ist der Glaube nicht da. Aber der Glaube, der Berge versetzt, die Gott stören, das ist der Glaube. Dafür muss ich wissen, wo ist der Hügel, den ich versetzen sollte? Welchen Hügel sollte ich jetzt versetzen, damit Gottes Macht sichtbar wird? Hier, in den nächsten Monaten, bei euch an der Uni, muss man ein paar Berge versetzen, damit die Bahn Gottes frei wird. Aber welche? Welche? Hast du dafür einen Sensor? Wenn du jetzt hier die Treppe, die lange Treppe, die im Eingang hochkommst, oh, wie oft bin ich die hochgegangen? Ja, ich habe hier zwar nicht studiert, aber ich habe hier Meisterarbeit an meiner Doktorarbeit gemacht in der Bibliothek. Ich kenne diese Bibliothek in- und auswendig. Ja, und wenn ich dann die Treppe hochging, bist du die Treppe hochgegangen und dann auf einmal mittendrin, da hat der Herr zu dir gesagt, guck, da kommt der Ali. Dem musst du jetzt was sagen. Und du drehst dich um und sagst zu ihm, Ali, hallo. Und der Ali sagt, hättest du 5 Minuten Zeit, mit mir einen Kaffee zu trinken? Und es sind 5 Minuten, werden 2 Stunden. Und das, nach den 2,5 Stunden ist ein Problem ins Alis Leben weggeräumt. Wenn du jetzt in der Mensa bist, du weißt, das ist das ideale Missionsfeld. Eure Mensa ist zwar völlig überteuert, aber sonst ist sie okay. Ja, wenn du in der Mensa bist, das ist Gottes Platz da. Da ist der Heilige Geist am Arbeiten. Du gehst da rein, natürlich kannst du dir die Preise angucken und sagen, das Brötchen kann ich nicht kaufen, das kann ich jetzt nicht kaufen, dafür habe ich kein Geld und so weiter und so fort und dann jammerst du. Aber sag mal, Herr, welches Brötchen sollte ich mal heute verschenken? Und dann wen? Ja, ist kein Geld, ja klar. Jetzt investierst du das ganze Geld, wenn der Herr sagt, die 2 Brötchen verschenkst du an Olga und dann an Mustafa. Und dann kriegt Olga und Mustafa die Brötchen. Und eins garantiere ich dir, du bist aus der Universität noch nicht raus. Und du hast Geld für weitere 4. Glaub mir, noch nie hat Gott sein Versprechen gebrochen. Das gibt's nicht. Wir erleben ihn nicht, weil wir Rema nicht kennen. Wir kennen das Wort Gottes, unmittelbar zu uns gesprochene Wort Gottes nicht. Wir sind zufrieden mit einem Buchglauben. Und das genügt nicht. Das Buch ist das Fundament, gar keine Frage. Auf dem Fundament baut Gott unseren Glauben. Das Buch hat mir alles geöffnet, hat mir Jesus geöffnet. Aber sogar da, Hebräer 1, Vers 1, dieses berühmte Wort, Gott hat auf vielerlei Weise zu geredet und am Ende hat er gesprochen in Jesus Christus, da steht auch Rema. Das unmittelbar geredete, gesprochene, in unsere Situation hineingesprochene Wort Gottes, ein Wort, das uns trifft, da wo wir sind. Eine persönliche Kommunikation. Der Geist Gottes will zu uns reden. Er will uns führen in alle Wahrheit. Er will uns gebrauchen. Lassen wir uns gebrauchen? Lassen wir es zu? Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus einer Universität. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die größte christliche Universität, die heute existiert, befindet sich in Litauen, in der Stadt Klaipeda, in Europa existiert, muss ich dazu sagen. Kontinentaleuropa. Wir haben etwa 1200 Studenten heute und diese christliche Universität ist vor Jahren aus einem Missionseinsatz gewachsen. Wir waren unterwegs mit 50 jungen Leuten 1991. Die Sowjetunion zerbrach und hier deutsche Studenten überredeten mich fast. Und so waren wir unterwegs dahin, um zu evangelisieren. Mitten in dieser Evangelisation, wo tausende von Leuten hinkamen, bekam ich auf einmal im Hotel, in dem ich lebte, einen Anruf. Der Kultusminister war am Telefon. Nun, ich kannte keinen. Ich war auch nicht unbedingt prädestiniert, um mit dem Kultusminister zu reden. Aber er rief mich an und sagte, er wollte mit mir reden. Und dann ging ich zu ihm und dann nahm er ohne viele Worte mich und den Freund, der mit mir hinkam, fuhr mit uns zu der fünftgrößten Stadt dieses Landes, zeigte uns ein Riesenareal mitten im Zentrum einer alten Stadt und sagte, das alles, 30 Hektar Land, schenken wir Ihnen mit all den Gebäuden, wenn Sie hier eine christliche Universität bauen. Ich sagte, ich? Ja. Sie predigen doch die ganze Zeit von dem übermächtigen Gott. Wir haben Sie genau beobachtet. Sie haben da vor 2000 Leuten, da vor 500 Leuten, da vor 3000 Leuten. Sie haben überall geredet, dieser Gott kann alles. Kann er das? Mir ist die Spucke weggeblieben. Ich habe ihm dann nur gesagt, ich komme am 30. Oktober wieder. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Ich war bei der Evangelischen Allianz. Ich war bei vielen Missionswerken. Ich war bei meinem eigenen Missionswerk. Alle hielten mich für bescheuert. Hänschen Reimer wird eine christliche Universität gründen. 30 Hektar Land hat er gekriegt. Ja? Und er wird jetzt eine christliche Universität gründen. Ja, fragte mich dann, welche Fächer habe ich gesagt. Ja, der hat gesagt, Englisch wäre gut, Deutsch wäre auch okay. Psychologie wollte er, modernes Management wäre super, Sozialwissenschaften wären herrlich. Und vor allem wollte er das diplomatische Korps da ausbilden. Und die guckten mich an und sagten, sagen Sie mal, auf welchem Mond leben Sie eigentlich? Ich war fertig. Ich habe überhaupt keine Unterstützung bekommen. Keine Unterstützung von meinen Brüdern bekommen. Aber wird der Glaube nicht Berge versetzen? Ich ging auf meine Knie und sagte, Herr, rede zu mir. Und der Herr sprach, kaufte ein Ticket und fliegt nach Kanada. Ich kaufte mir ein Ticket und flog nach Kanada. Ich kam nach Kanada zu einem Freund und sagte, ich soll hier irgendwelche reiche Leute suchen. Nehmen wir mal an. Der gab mir eine lange Liste von reichen Leuten. Eine ganz lange Liste von reichen Leuten. Und ich guckte die Liste an und ein Name fiel mir sofort auf. Ich sage, wer ist das hier? Und sagte, das ist der zweitgrößte Möbelhersteller der Welt. Oh, sage ich, das ist gut. Ich rief ihn an, rief den Kerl an und hatte auch ein gutes Gefühl. Ich rief ihn an, ein gutes Gefühl und Ich kam an eine Sekretärin, eine zweite Sekretärin, dritte Sekretärin, da waren Sekretärinnen noch und nöcher, aber ich kam an den Mann nicht. Ich rief jeden Tag an. Ich rief keinen anderen an. Ich habe gesagt, Herbert, solange du sagst, ruf an, rufe ich an. Also rief ich an. Ich weiß nicht, wie lange. Eines Tages war es ihm wahrscheinlich zu viel, weil man ständig sagte, so ein blöder Russe ruft an. Und er nahm mich zu sich und sagte, 2 Minuten Zeit gebe ich Ihnen, mein Herr. Nach 2,5 Stunden verließ ich den Raum. Und am 30. November waren wir zwei in Vilnius. Wir gingen rein. Der große Konferenzsaal der litauischen Regierung. Wunderbarer, großer Tisch. 3 Fahnen aufgebaut. Die litauische, die deutsche und die kanadische. Und Vertragsbücher lagen auf dem Tisch. Als er das sah, wollte er sofort gehen. Ich sagte, warten Sie mal ein bisschen, warten Sie, wir sehen, was hier läuft. 3 Tage hat es gedauert und dann haben wir zwei mit zitternden Händen den Vertrag unterschrieben. Ein Staatsvertrag zur Gründung einer Universität. Ich hatte nichts. Er hatte was. Aber auch das, was er hatte, würde niemals genügen, um das aufzubauen, was heute da ist. Alle Diplomaten im Baltikum werden heute bei uns ausgebildet. Alle. Und du kannst da überhaupt nicht studieren, egal was du studierst. Du musst unbedingt zum Beispiel eine Einführung ins Neue Testament belegen. Geht nicht anders. Du musst christliche Ethik belegen. Und das ist wahnsinnig, wenn ich dann da bin und ich lehre da zum Beispiel den Römerbrief. Und 95% meiner Studenten sind Atheisten. Alles Ungläubige. Mittlerweile sind es mehr als 35% unserer Absolventen, die tief wiedergeborene Christen sind, die die Uni verlassen. Die Gesellschaft wird eine andere. Es verändert sich was. Und der damalige stellvertretende Kultusminister ist heute unser Dekan. Er ist längst Christ.
Gott hat seine Wege. Gott sagt, ich werde Berge versetzen. Du musst nur auf das, was ich dir sage, Glauben schenken. Mit Glauben reagieren. Und wenn du das tust, wirst du dich wundern, was passiert.
Hast du Gottes Stimme schon mal gehört? Das sagst du, noch nie. Weißt du, woran das liegt? Dass du nichts von Kinetik verstehst. Ja? Weißt du, warum du überhaupt mich verstehst? Du verstehst mich doch gar nicht deshalb, weil ich jetzt Deutsch rede, oder? Du verstehst mich nur, weil du denken kannst. Потому что если бы я сейчас заговорил по-русски, ты бы ничего не понял. Остальное курит лома, а курит лома, говорит, а то мато. Инга, Инга, Инга. Говорит, молоко, а ты, но гого. Ебо гого. Du verstehst nur das, was du eigentlich hier in dir, bei dir auf deiner Matrix eingespeichert hast. Ja, mehr verstehst du nicht. Wenn du das nicht denken kannst, was ich jetzt rede, verstehst du Bahnhof. Das heißt, wir verstehen nur dank unserer Fähigkeit zu denken. Gott muss nicht unsere Ohren benutzen. Der spricht unsere Matrix an. Er nimmt uns kinetisch. Und wenn ich Gedanken bekomme, dann sind das oft Gedanken von Gott oder auch vom Teufel, oder es ist natürlich meine eigene, aber so einfach klar ist das nicht. Zu lernen, Gottes Stimme in meinen Gedanken zu hören, ist einer der wichtigsten Schritte überhaupt, um voranzukommen. Gott will mit uns reden. Sein Rema-Wort, sein unmittelbar zu uns gesprochenes Wort, das auf dem Logos-Wort baut, will in unser Denken hinein, dass wir es hier oben hören. Lassen wir es zu? Morgen möchte ich gerne mit euch da weiterdenken, auch weiterarbeiten, dass ihr es lernt, dass ihr beginnt zu begreifen, dass ihr auch begeistert werdet, dass ihr zur Schule hier kommt, zur Uni kommt und ihr kommt hier als Botschafter an Christi Stadt. Du gehst hier die Schule hoch, nicht so typisch, ja, wo ist der Nächste, ja, die Nacht nicht geschlafen, Tag, ja, und dann sitzt er noch und dann muss man da in so einem überfüllten Lehrsaal sitzen und der Prof labert irgendetwas, aber du bist da nur da, damit er eine Unterschrift gibt, dass du dabei warst. Ja, dann gehst du und hoffentlich wird er dich nie prüfen, hoffentlich ist das irgendwann mal zu Ende. Das, nicht bei keinem ist das hier so, es war nur bei mir so. Ja, ich ging hier mit einer Tasse Kaffee rein, da guckte ich die Tasse Kaffee an, manchmal sah ich nichts drin und so saß ich da. Dann du wirst hier hinkommen und du sagst so, ab heute kommt hier ein Botschafter an Christi Stadt hin. Was ist das für ein Botschafter? Das ist ein Penner. Aber wenn ich hier hinkomme und ich komme hier hin als Botschafter an Christi Stadt und ich betrete diese Uni, ich betrete meinen Lehrsaal, vielleicht auch mit dem Kaffee, aber ich komme hier rein und sage, Herr, wo ist die Chance? Ich will Berge versetzen. Kleine Berge vielleicht. Vielleicht sind es erstmal Müllberge. Aber ich will und ich bitte dich, gebrauche mich. Du, wenn du jetzt in den nächsten halben Jahr bis zum Mai-Monat 5 solche wirklichen Erfahrungen hast, dann brennt das Feuer unter deinem Arsch. Sorry für den Ausdruck. Es war jetzt nicht professoral. Aber es ist wahr. Dann brennt das Feuer in deinem Leben. Dann wirst du ein ganz anderer Mensch werden. Du wirst auf einmal merken, Gottes Gegenwart ist da. Also, verlass jetzt den Raum da draußen. Da stellst dein Ohr an und sagst, Herr, ich will jetzt mal was hören. Ich will auf dein Wort hören. Und wenn du deine stille Zeit hast und hier was liest, dann vertiefst dich nicht nur in irgendeine Theologie, sondern du sagst, Herr, ich will hören. Wenn du zu mir jetzt redest, bitte rede. Lass die Worte in mir anfangen zu wirken. Sprich zu mir. Lass dein Wort, deine Offenbarung in mir zu Rema werden, damit Glauben geschieht. Der Glaube kommt aus dem Hören des unmittelbar in unser Leben hineingesprochenen Wortes des Geistes Gottes. Das wünsche ich dir zu erfahren. Möge der Herr dich dabei segnen. Amen.